Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, ich bin die Kaya und ich lese ein bisschen was aus 30 Sekunden zu spät. Und ich habe überlegt, ich fange jetzt einfach ganz, ganz vorne an, auf der allerersten Seite. Und zwar beginnt die Geschichte mit einer Notiz. Die folgenden Seiten stammen aus Nepomuks Notizbuch. Er hat sie rausgerissen und unter seinem Kopfkissen versteckt, wo ich sie dann gefunden habe. Warum ich unter sein Kopfkissen geschaut habe, verrate ich dir nicht. Und ob es moralisch korrekt ist, seine Aufzeichnungen zu lesen, auch das nicht. Wenn du mich fragst, hat er einen ziemlichen Schaden, aber das ist nur meine Meinung. Und wer bin ich schon? Ja, und das ist jetzt genau der Punkt, wo Nepomuks Geschichte beginnt. Und zwar am 25. September 2016 um 23.06 Uhr. Und zwar beginnt das alles mit einem Prolog. Ich könnte darauf verzichten. Im Nachhinein ist es wohl immer schwierig zu entscheiden, welche Tage das Leben bestimmen. Einige sagen, es wäre jeder einzelne, jede Stunde, Minute, Sekunde, jeder verdammte noch so kleine Augenblick. Obwohl es keine Zeitpunkte gibt. Damals Grenzwertberechnung, 11. Klasse. Die Erkenntnis ernüchternd. Kleine Intervalle, lassen wir sie gegen Null laufen und bestimmen wir die Steigung. Ich habe nie daran geglaubt. Ich glaube, es gibt Tage, die einen zwingen, sich in eine scharfe Linkskurve zu legen und in eine andere Richtung einzuschlagen. Nur, dass man es nicht weiß. Man weiß es nicht, rast in voller Fahrt auf eine unsichtbare Mauer zu und wenn der Tarnmantel abfällt und man es in letzter Sekunde doch noch bemerkt, ist es längst zu spät. Übrig bleiben nur Gedanken. Gedanken können in die Vergangenheit wandern, wo Zeit und Ort verschwimmen. Menschen können das nicht. Und so glitten meine Gedanken zurück, durchforsteten das Geschehen und das Geschehen, das, was war und das, was nun ist. Und sie fanden einen Tag. Einen Tag, an dem alles begann, an dem ich eine andere Richtung einschlug, ohne es zu merken. Der Name einer Epoche wird immer erst bestimmt, wenn die Epoche vorbei ist. Ich weiß nicht, in welcher ich zurzeit lebe. Hinterher ist man immer schlauer. Der Tag war der 10. September. 10. September 2016, 10.34 Uhr. Von weinenden Wolken und falscher Freude. Und von einer malträtierten Stimme, die ich allerdings nicht mit in den Untertitel aufgenommen habe, weil sie die Alliteration zerstört hätte. Der 10. September war ein Samstag. Und wie jeder Samstag begann er im Altersheim. Frank, wo ist denn Kerstin? Ich suchte in den blauen Augen nach einer Spur von Belustigung, ein bisschen Ironie, ein bisschen Witz. Doch ich fand nur eine ehrliche Frage. So beschissen ehrlich. Zu Hause, ihr geht's gut, antwortete ich seufzend und wandte den Blick ab. Was ist los, Junge? Langsam sah ich wieder nach oben, schaute in das fragende, runzlige Gesicht meines Großvaters und schüttelte den Kopf. Nichts, Opa.
Opa?
Die wachen Augen blickten irritiert. Wie konnten sie nur so wach erscheinen, so wach und lebendig und jung, als hätte man die Augen eines 10-jährigen Jungen in das Gesicht eines alten Mannes gepflanzt? Sie erzählten von warmen Sommerabenden, grünen Wiesen und Latzhosen. Warum nennst du mich den Opa, Junge? So alt bin ich doch noch nicht. Nein, tut mir leid, ich bin heute ein bisschen... Oder ist Kerstin schwanger? Ein erwartungsvolles Lächeln gesellte sich zu den wachen Augen, ein Lächeln, das nicht gerne enttäuscht werden wollte. Zum Glück enttäuschte ich nicht gern. Nichts ist schlimmer als ein umsonst verschenktes Lächeln. Ja, sie ist schwanger, antwortete ich daher schnell und zwang mich zu einem leisen Lachen. Klang schrecklich. Es wird ein Junge. Wir wollen ihn Nepomuk nennen. Ich hustete und wischte mir ein Haarsträhnen aus dem Gesicht, um ihn besser sehen zu können. Immer fielen sie mir vor die Augen, nahmen mir die Sicht, trübten meinen Blick. Naja, besser Haarsträhnen als Demenz, nicht wahr, Opa? Scheiße. Was? Ihr wisst schon, dass es ein Junge wird? Und jetzt erst sagst du es mir? Ich bin dein Vater, Frank. Du hättest es mir schon viel früher sagen müssen. Ja, klar, tut mir leid. Wir waren uns nur so unsicher, das ist alles. Da siehst du mal, wie lange ich Kerstin nicht mehr gesehen habe. Das nächste Mal bringst du sie mit, versprochen? Ich betrachtete das Fenster, den blassblauen Himmel dahinter, an dem ein paar weinende Wolken hingen. Die eine hatte die Form einer Sonne. Seltsam. Junge, hörst du mir überhaupt zu? Was? Ja, klar, Dad. Dad? Mein Großvater runzelte die Stirn. Seit wann nennst du mich denn Dad? Weiß nicht. Ist ein komischer Tag heute. Du bist verwirrt, das ist alles. Ich muss dein Lachen unterdrücken. Hätte bestimmt auch falsch geklungen wie das Weinen der Sonnenwolke. Ja, stimmt, ich bin wohl ein bisschen verwirrt. Ich. Aber das ist doch ganz normal, schließlich wirst du Vater. Na komm schon. Zögernd stand ich auf, ging die paar Schritte zu meinem Großvater hinüber und ließ mich von ihm umarmen. Er roch nach Kleidung, die zu lange im Schrank gelegen hatte, nach altertümlichem Rasierschaum und nach Freude. Falscher Freude. Was für ein Glück, dass er das nicht wusste. Ich bin so stolz auf dich. Seine Bartstoppeln kratzten an meiner Wange, Bartstoppeln und Geruch nach Rasierschaum. Eine Mischung, die mir in letzter Zeit immer öfter bei ihm begegnete. Als er mich wieder losließ, konnte ich ihm nicht in die Augen sehen. Starrte auf den gesprenkelten Boden, zählte die Tropfen zu meinen Füßen. 18 schwarze Tropfen. Und ein durchsichtiger. Ich fuhr mir über die Augen und eine zweite Träne fiel auf das dunkelgraue PVC. Aber über den Namen müsst ihr nochmal nachdenken.
Was?
Der Name. Sonst heißt euer Kind ja wie der Drache aus dem Knopf. Jetzt blickte ich ihn doch wieder an. Noch immer waren seine Augen ehrlich. Vor 2 Wochen waren sie es nicht gewesen. Da hatte er so getan, als hielt er mich für meine Tante Bertha. Hatte mich gefragt, warum ich in so seltsamen Klamotten rumlaufe. Kleider stünden mir viel besser. Und dann hatte er gelacht. Und Heimer mit mir gespielt. Ich war schon immer ein mieser Heimer-Spieler gewesen. Frank, kennst du etwa Jim Knopf nicht?
Doch, klar. Du hast es mir doch früher immer vorgelesen, weißt du nicht mehr?
Mein Großvater schüttelte irritiert den Kopf.
Nein, hab ich nicht. Sicher nicht. Wenn, dann hat ihn dir deine Mutter vorgelesen. Wo ist sie eigentlich?
Sie kommt später, murmelte ich leise.
Was? Aber wo ist sie denn? Ist sie nicht in der Küche?
Ich muss gehen, sagte ich schnell und hielt meine Stimme fest, damit sie nicht zitterte.
Frank, was ist denn heute los mit dir? Die blauen Augen verwirrt, verwirrt, enttäuscht und dabei so hinterhältig klar. Es tut mir leid. Meine Stimme zitterte heftiger, ich spannte sie in einen Schraubstock, ging auf meinen Großvater zu und umarmte ihn. Wieder. Noch immer muffige Kleidung und Rasierschaum, doch die falsche Freude war fast schon verschwunden. Du kannst doch jetzt nicht... Entschuldige. Ich zog den Schraubstock fester an, es war derselbe, in dem ich früher mit meinem Großvater kleine Schiffe zurechtgesägt hatte. Ich hatte das Holz immer zu fest eingespannt, es hatte Dellen zurückbehalten. Kleine, hässliche Schiffe mit unnötigen Dellen. Mein Großvater war so stolz auf mich gewesen. Na gut, ich verstehe ja, wenn du noch einen Termin hast. Aber tritt in Zukunft etwas kürzer, schließlich bekommst du einen Sohn. Ich stand schon in der Tür, meine Hand lag unsicher auf dem glänzenden Griff. Hinterließ einen unschönen, dunklen Fleck. Schrieb mit den Fingerkuppen, ich war hier. Ja, mach ich, wisperte ich und zog den Schraubstock nochmal an. Meine Stimme stöhnte gequält. Ein dritter Tropfen gesellte sich zu den schwarzen Sprenkeln auf dem Fußboden. Du brauchst doch nicht zu weinen, Junge. Es wird das beste Ereignis deines Lebens, das verspreche ich dir. Und bring das nächste Mal Kerstin mit, ja? Versprochen, flüsterte ich. Doch bevor ich den Schraubstock ein letztes Mal anziehen konnte, brach meine Stimme. Ja, das war jetzt das erste Kapitel. Da haben wir jetzt Nepomuk kennengelernt, so ein bisschen. Und seinen demenzkranken Großvater. Zu Nepomuk, er ist 20 und studiert in Frankfurt Literaturwissenschaften. Und im nächsten Kapitel trifft er Liliana, das ist eine frühere Schulkameradin von ihm, die jetzt ein Praktikum in eben diesem Pflegeheim macht. Dann kommt Nepomuks Freundin Miranda und holt ihn ab und die beiden gehen nach Hause. Und ich dachte, das überspringe ich jetzt alles mal. 10. September 2016, 12.02 Uhr. Jetzt sind sie eben zu Hause. Von einer ängstlichen Fernbedienung, die, rückblickend betrachtet, an allem schuld war. Erstaunt beobachtete ich, wie der grüne Zipfelfalter begann, sich zu putzen. Krass, der sieht aus wie eine Katze, wenn er das macht. Neben mir blickte Miranda von ihrer Zeitschrift auf. Tatsächlich, erwiderte sie verblüfft. Dann zuckte sie mit den Schultern und begann wieder zu lesen. Ihr gelbes T-Shirt wirkte wie ein kleiner Sonnenfleck auf dem dunklen, zerschlissenen Sofa. Während ich darüber nachdachte, ob die Sonne tatsächlich gelb war, stakste der Zipfelfalter gemächlich über ein paar runde Kiesel. Sie sahen neben ihm unglaublich groß aus. Lustig, dass manche Dinge erst nebeneinander stehen müssen, um sie im Verhältnis sehen zu können. Ob das bei allem so ist? Der grüne Zipfelfalter stammt aus der Familie der Bläulinge, erzählte die monotone Stimme aus dem Fernseher. Er ist der einzige heimische Tagfalter mit grüner Flügelunterseite. Die braune Oberseite bekommt man nur selten zu Gesicht, da er sich ausschließlich mit geschlossenen Flügeln niedersetzt. Interessiert dich das wirklich? Fragte Miranda sanft. Ich nickte und starrte stur auf den Fernseher. Die Szenerie hatte gewechselt. Der Falter hing jetzt kopfüber an einem langen Grashalm. Bestimmt war es ein anderer. Oder schaust du das nur, um dich von deinem Großvater abzulenken? Seufzend tastete ich nach der Fernbedienung, wollte die Doku abschalten und Miranda alles erzählen. Wollte ihr sagen, dass mich mein Großvater wieder nicht erkannt hatte. Dass er mich diesmal für meinen Vater gehalten hatte. Dass Demenz scheiße war und dass ich Angst hatte. Opa war 76 gewesen bei Ausbruch der Krankheit. Sollte sie mich im gleichen Alter treffen, dann hatte ich noch genau 56 Jahre Klarheit von mir. Klingt viel, ja? Aber was, wenn sie früher kam? Die blöde Fernbedienung hatte anscheinend auch Angst. Vor mir. Vielleicht war das der Grund, weshalb ich sie nicht fand. Weil sie sich absichtlich versteckte. Ich sah mich um, betrachtete den schmuddeligen kleinen Couchtisch und das Sofa. Im Frühjahr legen die Weibchen ihre Eier an der Futterpflanze ab, erzählte die tiefe Stimme weiter. Wo war nur die verdammte Fernbedienung? Solche Futterpflanzen sind zum Beispiel Ginster, Himbeeren oder Brombeeren. Aufgrund letzterer wird der grüne Zipfelfalter auch Brombeerzipfelfalter genannt. Ich blickte auf. Der kleine Schmetterling flatterte gerade über eine violett leuchtende Heide. Die Kamera zoomte zurück und plötzlich waren da Gräser, Sand, Dünen und ganz weit hinten das Meer. Der Erzähler redete weiter. Ich verstand ihn nicht, hörte auch nicht mehr zu, starrte auf den kleinen Fernsehbildschirm und sagte, Miranda, lass uns ans Meer fahren. Sie runzelte die Stirn. Wann? Fragte sie zweifelnd. Jetzt? Ein unsicheres Lachen als Antwort. Nein, ich mein's ernst. Lass uns einmal spontan sein. Sie schüttelte verwirrt den Kopf. Nepo, wie stellst du dir das denn vor? Wie sollen wir da hinkommen? Ich zuckte mit den Schultern. Wir nehmen den Zug? Aber wahrscheinlich geht heute gar kein Zug mehr. Und überhaupt, weißt du, wie viel die Tickets kosten? Wir haben doch sowieso Geld für den Sommerurlaub gespart. Nur konnten wir uns bisher noch nicht entscheiden, wo wir hinfahren. Komm, fahren wir an die Nordsee. Sonst sind diese Messeferien vorbei und wir waren nur zu Hause. Ich konnte nicht mehr stillsitzen, stand auf und trat nervös von einem Bein aufs andere. Miranda zögerte, dann erhob sie sich ebenfalls. Aber wir müssen doch erst noch packen. Und überhaupt, wo sollen wir schlafen? Wir zelten. Wieder ein unsicheres Lachen, diesmal klang es erschreckend ängstlich. Nepo, du hast doch gar kein Zelt.
Mist, stimmt.
Aber ich habe einen Schlafsack und eine Plastikplane. Außerdem ist es doch super warm, die wärmsten Septemberwochen seit Jahren. Wenn das Wetter mitspielt, könnten wir unter freiem Sternenhimmel schlafen. Einfach so, direkt am Meer. Ach komm schon, Miranda.
Das Bild meines Großvaters erschien vor meinen Augen und eine rastlose Ungeduld stieg in mir auf. Sie hinterließ ein nervöses Zucken in meinen Fingern und fiebrigen Glanz in meinen Augen. Miranda biss sich auf die Lippen, wiegte leicht den Kopf hin und her. Ich weiß nicht. Ich kann jetzt eigentlich nicht weg. Meine Hausarbeit ist auch noch nicht fertig. Einem plötzlichen Impuls folgend griff ich nach ihrer Hand, merkte, wie verschwitzt meine Finger waren und ließ schnell wieder los.
Aber die kannst du doch auch noch fertig machen, wenn wir wieder zurück sind. Oder du nimmst deine Malsachen einfach mit.
Ist bestimmt auch viel inspirierender mehr. Ich versuchte, den fiebrigen Glanz aus meinen Augen zu vertreiben und durch das schiefe Lächeln zu ersetzen, das sie so sehr an mir liebte. Wartete ein paar Sekunden, blickte sie direkt an und lächelte breiter. Und dann merkte ich, wie sich ihre Miene veränderte. Ganz plötzlich. Ihre Züge entspannten sich, sie lächelte zurück und sagte, es ist total bescheuert. Aber gut, fahren wir an die Nordsee.
Ja!
Fast wäre ich in die Luft gesprungen und hätte ich bin entzückt gerufen. Da ich mich aber gerade noch beherrschen konnte, schlang ich stattdessen meinen Arm um ihre Taille, drückte sie an mich und drehte uns einmal im Kreis.
Perfekt! Ich kümmere mich um die Tickets, du packst schnell ein paar Sachen zusammen und dann können wir los.
Nepo?
Hä?
Warum willst du eigentlich so dringend an die Nordsee? Ich schluckte, spürte, wie mein Gesicht zu brennen begann.
Das ist eine Überraschung.
Es wird sicher toll. Schnell, jetzt pack ein paar Sachen zusammen. Miranda kaute nachdenklich auf ihre Unterlippe. Dann ging sie zum Fernseher und schaltete ihn aus.
Nee, sagte sie bestimmt. Sorry, Nepo, aber ich mag keine Überraschungen.
Komm schon, was ist los? Mein Gesicht brannte stärker. Ich stotterte unverständliche Worte. Irgendwas von wegen beeilen, wenig Zeit, verpassen den Zug. Und dann gab ich auf. Die nächsten 5 Worte waren ungewohnt deutlich.
Ich muss dir was erzählen.
3 Minuten später warf Miranda hastig ein paar Klamotten in ihren Rucksack und ich freute mich über unsere frisch zurückgewonnene Spontanität. Heute finde ich Spontanität zum Kotzen. Und Brombeerzipfelfalter auch. Ja, warum? Das hat einen Grund, aber den verrate ich jetzt nicht. So, zum Fortgang der Handlung. Also die fahren jetzt an die Nordsee, nach Büsum, um genau zu sein, und treffen auf dem Weg dorthin dann auch ein paar mehr oder weniger seltsame Leute. Und es ist generell auch nicht gerade ein schöner Urlaub, weil Miranda sich irgendwie ständig verfolgt fühlt und Nepo total seltsame Kopfschmerzattacken hat und generell irgendwas nicht stimmt. Und naja, dann kommt es eben zu einem Todesfall und wer da wie stirbt, das kann ich ja jetzt auch nicht sagen. Ja, und ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich habe schon von der Zeit her, jetzt kommt es ungefähr hin, deswegen höre ich jetzt auf. Und ja, ansonsten bin ich kurz irgendwo da hinten, da, ich weiß nicht, bei dem Stand, wo man die Bücher kaufen kann. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn irgendwer vorbeikommt. Ja, und ansonsten ist der Bookspot-Stand hier in der Halle D107. Ne? Also, falls jemand da noch nicht war und Lust auf gute Bücher hat, da gibt es welche. Wobei hier eigentlich überall. Ja. Okay.
dass sie dann im Original Englisch okay, welche Seite möchtest du?
So, man kann mich hören. Ja.
Okay.
Ja, also, recht schön guten Tag. Danke auch für die Ankündigung jetzt hier. Und das sind Umschläge, die werden originalen, glaube ich, 1 Meter, 2 Meter von einer Illustratorin, Malerin hergestellt und dann auf Buchhülle verkleinert. Es gibt also immer ein großes Bild zu jedem Buch. Das finde ich eine ganz gute Idee. Ich war 3 oder 4 Mal in Wales auf der Spurensuche nach Dylan Thomas, weil verschiedene Leute gesagt haben, ihr seid ähnlich, ihr schreibt ähnlich skurril und ihr seht euch sogar schon ein bisschen im Gesicht ähnlich. Nur, dass der eben 53 schon gestorben ist und ich bin erst 54 auf die Welt gekommen, quasi ein Jahr nach ihm, habe ich dann den dichterischen, menschlichen Staffelstab übernommen und es erst sehr spät gemerkt, dass es dort sehr viele Ähnlichkeiten gibt. Also ich bin adoptiert worden aus dem Heim heraus von einer Lehrerfamilie. Dylan Thomas ist mit einem Lehrerfamilie aufgewachsen. Er hat als erstes eine Zeitschrift, Schülerzeitschrift gemacht, um seine eigenen Texte dort mit unterzubringen. Das habe ich auch gemacht. Wir beide sind sehr sportlich gewesen, als wir 11, 12 Jahre alt waren. Er hat einen Meilenlauf gewonnen, als 11-Jähriger bei den 12-Jährigen, weil er es gar nicht mitgekriegt hat. Das fand ich ganz... Und ist dann in der Zeitung mit einem Foto ausgestellt gewesen, als der Junge, der da gewonnen hat, 11-jährig gegen die 12-Jährigen, das fand ich, und hat dieses Foto bis an das Ende in New York, wo er dann gestorben ist, an zu viel Alkohol oder noch falsche Tablettierung, weiß man nicht so ganz genau, und hatte das Foto, er als 11-Jähriger, ständig dann noch in seiner Brieftasche, das war ihm so viel wert, und ich bin damals auch in der Zeitung mit dem Foto erwähnt worden, weil ich irgendwann mal so bei Bad Doberan einen Crosslauf-Startzielsieg gemacht habe. Also ich habe auch und der Sportlehrer ist damals noch mitgelaufen. Das fand ich auch gut. Der hätte das gar nicht. Dann sind verschiedene Schreibversuche ähnlich von uns und das Großwerden, dann auch, sagen wir mal, die Liebe.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.